Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Es ist die 100. Folge meiner Podcast-Serie. Erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Wo ist sie geblieben? Aber ich bin immer noch dran und das macht mir viel Spaß. Und ich freue mich, dass so viele Menschen doch regelmäßig zuhören und dranbleiben. Ich hatte jetzt allerdings die Frage, was machst du zu deiner 100. Folge? Das muss ja was ganz Besonderes sein. Zum Glück aber hatte ich gerade ein ganz tolles Buch gelesen. Anselm Schubert, Christus MWD. Also ein Buch über die sich wandelnde Bilder auf die Geschlechtlichkeit oder Sexualität oder sonst was von Jesus Christus. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, das sich wunderbar passt zu allerlei Debatten, die gerade laufen. Ich bin mit Anselm Schubert über Zoom verbunden und freue mich, dass er da ist.
Guten Tag, Herr Klausen. Ich freue mich auch, dass wir sprechen können.
Sie sitzen in Ihrem Arbeitszimmer in Erlangen, ist das, glaube ich, nicht? Oder Nürnberg?
In diesem Fall ist das Nürnberg. Mein privates Arbeitszimmer ist in Nürnberg.
Ja. Genau, Uni Erlangen, Nürnberg, evangelischer Theologe, Kirchenhistoriker. Bevor wir aber auf das neue Buch kommen, wollte ich doch noch mal kurz zurückkommen. Ich habe Sie kennengelernt literarisch über das Buch vorher. Das hieß Gott essen und war eben eine kulinarische Geschichte des Abendmahls, also nicht theologisch, sondern was haben die Leute eigentlich in den unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten gegessen und getrunken, wenn sie Abendmahl gefeiert haben. Das war ziemlich überraschend, was da rauskam. Ich dachte immer wie bei uns, fade Oblate und warmer Weißwein. Da haben sie ganz viel anderes entdeckt, auch weil sie ein begeisterter Koch sind. Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Doch, interessanterweise schon irgendwie. Also ich koche sehr gerne und auch schon seit vielen Jahrzehnten und bemühe mich da, ein gewisses professionelles Niveau zu erlangen oder zu behalten. Und so lag die Frage irgendwie nah. Und ich kenne mich auch im jüdischen Bereich ganz gut aus und habe viele jüdische Freunde und Familienangehörige. Und aus den üblichen Freitagabenden mit dem normalen Kiddusch, mit dem man da beginnt, erwuchs irgendwann die Frage, wie verhält sich eigentlich das christliche Abendmahl zum jüdischen Schabbatmahl, zum Pessachmahl? Und da man im Judentum zu den jeweiligen Feiertagen tatsächlich groß auftischt und groß kocht und dann mit Brot und Wein den Segen macht, war für mich die Frage, gibt es Vergleichbares eigentlich am Christentum? Wenn wir davon ausgehen müssen, dass das Christentum sich nun aus dem Judentum entwickelt hat und das nicht irgendwie ein Ereignis war, das mit Jesus plötzlich vollendet war, sondern ein über Jahrhunderte währender Prozess war. Und je weiter man in die Kirchengeschichte zurückschaut, in der Tat, desto mehr stellt man fest, dass die Übergänge zwischen den beiden Religionen an diesem Punkt doch sehr fließend waren. Und das Abendmahl sich eben wirklich aus in Zusammenhang, sagen wir mal vorsichtig, in Zusammenhang mit den jüdischen Mahlpraktiken und Kulten entwickelt hat. Und vor allen Dingen, das Ganze muss auch im Setting gesehen werden mit antiken Mahlkulten. Auch das jüdische Pessachmahl und die jüdischen Mahlkulte entwickeln sich nicht einfach nur aus der alttestamentlichen Tradition, sondern im Hintergrund der mediterranen Kultur der Antike. Und da gilt, dass religiöse Mahlzeiten die übliche Form gemeinsamer Religiosität sind. Insofern ergab sich die Frage irgendwie und ich habe dann über viele, viele Jahre Material gesammelt. Und irgendwann war es so viel und so viel buntes Material, dass ich dachte, das muss die Welt hören.
Genau, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, kann ich nur einfach empfehlen, Gott essen. Vor allen Dingen, wenn man dann schaut, wie das Abendmahl aus dem mediterranen Bereich in andere Weltteile geht, wo einfach nicht Weizen wächst oder Weinreben da sind, sondern man eben auf Kokosnuss und Maniokmehl ausweichen muss und was es da so alles gibt. Also schon mal, aber auch zeigt schon nochmal, dass Sie Lust haben, wirklich nochmal abseits der ausgetretenen Pfade zu schauen, Entdeckung zu machen und sich überraschen zu lassen. War so mein Eindruck. Das finde ich in dem neuen Buch auch wieder.
Ja, das ist richtig. Das liegt daran, dass ich einen Begriff von Kirchengeschichte habe, der vermutlich eher mit Christentumsgeschichte umschrieben wäre und ich es für eine Verkürzung halte und eine Verarmung, wenn man Christentumsgeschichte nur aus einer mitteleuropäisch-lutherischen konfessionellen Perspektive heraus schreiben würde. Das Christentum ist halt doch viel, viel bunter und viel farbiger in den letzten 2000 Jahren weltweit gewesen, als wir uns das in Mitteleuropa so normalerweise vorstellen können oder wollen. Und ich hielte es für eine tatsächlich auch theologische Verkürzung zu sagen, Christentum ist nur das, was wir als deutsche Landeskirche so üblicherweise kennen oder als die römisch-katholische Kirche. Es gibt halt doch sehr viel mehr. Das mag zum Teil sehr schräg sein, was man da findet in der Kirchengeschichte, und das gilt für das Neue Buch natürlich auch wieder. Aber man wird nicht drum herum können, dass diese Menschen in den verschiedensten Epochen, Generationen sich selber auch für Christen gehalten haben. Das kann man von einem dogmatischen Gesichtspunkt vielleicht manchmal anders sehen, aber das Selbstverständnis der Leute trifft es nicht. Und wenn man das Selbstverständnis der Menschen in der Geschichte ernst nimmt, dann muss man die auch oder dann darf man sie auch in die Christentumsgeschichte zählen. Und dann ergibt sich plötzlich ein überraschend buntes und weites Bild, das in großen Teilen vergessen ist.
Und bei mir in Ihrem neuen Buch sozusagen über die Geschlechtergeschichte des Christusbildes jetzt nicht nur Vergessenes aufruft, sondern Dinge, die ich noch nie gehört hatte. Mich würde erst mal interessieren, was war eigentlich der Anlass und die Verbindung zum Thema? Also ich erlebe natürlich, wenn man allerlei wüste Debatten jetzt bei der Olympiade, der Eröffnungsfeier in Paris, dass man sich da über einen vermeintlichen Drag-Jesus aufregt. Oder in Sevilla gab es in der Semana Santa ein Poster, das dafür geworben hat, wo der Christus relativ camp und schwul aussah. Oder beim Kirchentag, dem letzten evangelischen, gab es eine Abschlusspredigt eines Kollegen, bei der er unter anderem ausgerufen hat, Gott ist queer. Haben solche Geschichten Sie auch motiviert oder haben Sie die gar nicht wahrgenommen, weil Sie einen ganz anderen Ansatz hatten?
Das hat mich nicht motiviert, weil das Buch viel länger in der Mache war. Was Sie jetzt genannt haben, sind die Ereignisse der letzten Monate und beziehungsweise des letzten Jahres. Und an dem Buch habe ich jetzt doch, glaube ich, 7 oder 8 Jahre gearbeitet. Ich weiß gar nicht genau, was der unmittelbare Anlass war. Hintergrund war im Grunde, dass durch die Beschäftigung mit der allgemeinen Christentumsgeschichte man immer wieder auf Dinge stößt wie weibliche Christusfiguren. Sei es in der Mystik, sei es im Pietismus, sei es im 19. Jahrhundert. Ich habe solche Dinge einfach gesammelt und dachte, wie kann das sein, wie kommt das? Und irgendwann in den letzten Jahren ist natürlich Geschlechtergeschichte ganz groß geworden in der allgemeinen Geschichtsschreibung. Und ich war auf einer ganzen Reihe von Konferenzen zur Geschlechtergeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Und irgendwie fiel irgendwann der Groschen, dass der vermeintliche Skandal einer androgynen Christusfigur, einer weiblichen Christusfigur, einer verheirateten Christusfigur, womöglich sogar einer schwulen Christusfigur, dass diese vermeintlichen Skandale sich vermutlich am ehesten erklären lassen, wenn man sie das ist ganz banal, aus ihrer eigenen Zeit heraus versteht. Und wenn man sich anschaut, wie denn überhaupt darüber gedacht wurde, was ein Mann und was eine Frau und was ein Androgyn ist, in der Antike, im Mittelalter, frühe Neuzeit und Moderne. Und dass es doch sehr, sehr unterschiedliche Geschlechterverständnisse gibt und dass vielleicht eine ganze Reihe von diesen vermeintlichen skandalträchtigen Dingen, über die man sich so gerne aufregen kann, sich sozusagen in der Luft auflösen, wenn man sie tatsächlich mal im Kontext des damals herrschenden Verständnisses von Geschlecht anschaut. Und das ist, glaube ich, sozusagen die rote Linie meines Buches. Nicht zu versuchen, aus einer modernen Perspektive zu sagen, oh, schaut mal, wie verrückt die damals waren, was für merkwürdige Ansichten von Christus die hatten, sondern zu schauen, wenn man sich vorstellt, wie in der Antike biologisch über die medizinisch über die biologischen Geschlechter gedacht wurde, dann ist gar nicht so viel Skandalträchtiges dabei. Man lässt sich vieles, was wir heute sehr, sehr, wie sagten, camp oder queer oder so finden, relativ leicht erklären. Und mir geht's gar nicht darum, Christus irgendwie für die queere Community zu vindizieren in der Moderne, sondern mit einem relativ unvoreingenommenen und eher medizingeschichtlichen und theologiegeschichtlichen Blick mir verschiedene Phänomene anzuschauen. Ich habe einfach jahrelang gesammelt und irgendwann, wie bei dem anderen Buch auch, war der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, jetzt stellt sich für mich ein Bild dar, das ich auch schriftlich vermitteln kann.
Wobei ich ergänze, dass das Lesevergnügen bei dem, der sich das Buch mal schnappt, ein doppeltes ist. Zum einen sind manche Sachen schon lustig, Auch wenn Sie jetzt da nicht so auf die Tube drücken, sondern einfach hier ein sachliches, ordentlich geschriebenes, schön geschriebenes, aber auch ordentlich geschriebenes Buch vorlegen, hat man natürlich beim Lesen manchmal schon seinen Spaß über den Kult der Vorhaut Christi und was es da so alles gab. Auf ein, zwei Dinge kommen wir vielleicht noch. Und zugleich, was ich auch sehr interessant finde, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf, viele Aha-Erlebnisse. Also wie fremd früher das Verständnis alleine des männlichen und weiblichen Körpers und all dem, was daraus folgt, gewesen ist. Das muss man sich ja erstmal vor Augen führen. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie relativ lange gesammelt und recherchiert haben. Was hat Ihnen denn besonders geholfen? Also Sie erwähnen in dem Buch, dass Sie auch viel von feministischer Literatur profitiert haben. Genau, also Sie sind ja nicht einfach durch die Bibliothek spaziert und dann fielen links und rechts Lesefrüchte herab, sondern Sie haben ja doch auch dann mal gesucht und gezielt und manches ist ja auch abwegig. Ja. Deshalb frage ich mich, wie sind so Ihre Wege gewesen?
Also tatsächlich muss man vielleicht biografisch noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe 1989 angefangen zu studieren und das war in Marburg an der Lahn. Und wir waren damals, 89, 90 war die Hochzeit der feministischen Theologie und als kleiner Studienanfänger ist man dann gleich in den Proseminaren geimpft worden mit radikal feministischer Theologie und das war in Marburg damals auch sehr en vogue. Mich hat das total fasziniert, weil es überhaupt nicht dem entsprach, was ich kannte. Und das hat mich in gewisser Weise nicht losgelassen. Feministische Theologie ist heute, wirkt sie oft ein bisschen angestaubt. Ich sag's mal vorsichtig, weil die ganze Debatte um queere Identitäten das und die ganze Gender-Theorie nach Judith Butler das Ganze etwas überwölbt hat und verändert hat. Aber mich hat tatsächlich seit den 90er Jahren haben mich einige Bücher verfolgt, an denen ich nicht vorbeigekommen bin und die mir jahrelang zu denken gegeben haben. Das eine war von Carolyn Walker Bynum, Jesus as Mother. Carolyn Walker Bynum ist eine inzwischen hochbetagte, hoch angesehene amerikanische Medievistin, die in den 80er Jahren ein Buch geschrieben hat über die Vorstellung des mittelalterlichen Ordenstradition, dass Christus eigentlich weiblich sei. Das hat mich damals gelinde gesagt irritiert, aber ich habe das nicht weiter verfolgt. Ein anderes Buch, das ich damals zum ersten Mal wahrgenommen habe und das mich lange begleitet hat und das auch in meinem jetzigen Buch eine Rolle spielt, ist von Leo Steinberg, Sexuality of Christ. Ein Kunsthistoriker, auch in den 80er Jahren, New York, der sich die gesamte ikonografische Tradition angeschaut hat und festgestellt hat, es gibt Bilder, auf denen ganz offenbar das Geschlechtsteil Christi im Mittelpunkt steht und keiner will es wahrhaben. Das ist so ein bisschen wie des Königs Kleider, ja, also des Kaisers Kleider. Keiner traut sich, den Finger drauf zu zeigen, der ist doch eigentlich vollkommen nackt. Es gibt so eine ganze Reihe von Büchern und dann, die mich lange begleitet haben und dazu gehört dann am Ende auch Barbara Newman. Wenn man ein Buch liest, wird feststellen, dass ich mich in vielem auf die Forschung von ihr beziehe, auch eine amerikanische Medievistin, die ein unglaublich gelehrte Bücher über deutsche theologische Tradition schreibt, die extrem gut Latein kann, wahnsinnig gut Mittelhochdeutsch, auch Althochdeutsch und also ein Fundus an Wissen und die auch aus dieser Tradition kommend sich weiblicher Frömmigkeit gewidmet hat und ein berühmtes Buch geschrieben hat, From Viril Woman to Woman Christ. Auch das habe ich schon in den 90ern wahrgenommen und irgendwie waren das so Langzeitbomben, die in meinem Denken irgendwann mal zusammengeführt werden mussten. Und nachdem ich immer mehr Material angesammelt hatte, habe ich dann im Grunde in diesem Koordinatensystem Steinberg, Bynum, Barbara Newman, dazu gehört dann auch irgendwann Thomas Laqueur, der große Name der Geschlechtergeschichte, habe ich dann beschlossen, jetzt müssen wir das mal zusammentragen. Weil vieles an der, was wir haben über die Geschlechtergeschichte Christi in den letzten Jahrzehnten, sind ganz vereinzelte Beobachtungen, wo Leute genau wie ich auf interessante Sachen gestoßen sind, aber es gab nie den Versuch, tatsächlich nie den Versuch, das Ganze mal irgendwie in ein Gesamtbild zu stellen, um dann festzustellen, wie exklusiv sind denn eigentlich diese einzelnen Phänomene oder erklären die sich vielleicht gemeinsam durch eine Tradition oder durcheinander, also miteinander. Also das ist der Versuch. Im Grunde ist es eine lange, lange Geschichte und die ist jetzt, wie ich hoffe, zu einem lesbaren Buch geworden.
Nee, das Buch ist sehr, sehr lesbar und sehr instruktiv. Wir gehen vielleicht mal ein paar Schritte durch, auch für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Was ich mal gehört hatte, aber vergessen hatte, beziehungsweise nie verstanden hatte, ist, dass es in der Antike, also ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die griechische Philosophie als sozusagen die Grundlagenwissenschaft dann der späteren europäischen Entwicklung, es eine Vorstellung von Mann und Frau gab, die mit der unseren gar nicht mehr vermittelbar ist, die aber natürlich prägend war für das frühchristliche Christusbild. Also das Christusbild jeweils immer in Beziehung zu den Geschlechter- und Sexualitätsvorstellungen der jeweiligen Zeit. Deshalb muss man immer sozusagen den Rahmen mit bedenken. So wie ich das bei Ihnen verstanden habe, aber erklären Sie es vielleicht doch noch mal ein bisschen besser, dass es sozusagen von Aristoteles klassisch formuliert gar nicht diese zwei distinkten, unterschiedenen Geschlechter gibt, Mann und Frau, sondern es gibt eigentlich die Männer, das ist der voll ausgebildete Mensch, und die Frau ist nicht ganz zu Ende entwickelt. Kann man das so sagen oder ist das unfair?
Also Sie formulieren es mit Thomas von Aquin, ja, der hat sozusagen diese Sache auf die Spitze getrieben. Aristoteles ist da vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber im Grunde stimmt das. Vielleicht muss man eine Sache noch vorwegschicken. Es mag ungewöhnlich erscheinen, eine Geschichte Christi mit antiker Medizin zu beginnen. Vielen Lesern wird aufstoßen, dass ich nicht mit der Genesis-Geschichte anfange oder dem Alten Testament oder der jüdischen Tradition. Aber das hat damit zu tun, dass wir doch mittlerweile in der Kirchengeschichte uns sehr bewusst ist, dass sich die Theologie der alten Kirche und der großen Denker schon seit dem 2. Jahrhundert mindestens genauso sehr auf pagane, antike, hellenistische Traditionen bezieht wie auf jüdische. Ja, heute ist man sogar so weit zu sagen, auch die jüdischen Traditionen der neutestamentlichen Zeit sind ja schon eingebettet in eine hellenistische antike Kultur, die da 300 Jahre alt ist. Ja, das heißt, wir können nicht mehr sinnvoll trennen zwischen biblischen Traditionen, antiken Traditionen und den Interpretationen biblischer Texte aufgrund antiker Hintergründe. Das ist für viele Leser, glaube ich, ungewohnt, aber das ist in der Wissenschaft eigentlich mittlerweile also communis opinio. Ja, tatsächlich geht man davon aus, das allgemein herrschende medizinische Bild vom Verhältnis der Geschlechter und der Entstehung der Geschlechter in der hellenistischen Antike sieht so aus, dass es im Grunde nur Menschen gibt. Und Menschen sind wie andere Lebewesen auch fortpflanzungsfähig, es sind also geschlechtliche Wesen. Die Art des Geschlechtes, der Unterschied zwischen Geschlechtern ist nur ein relativer, nur ein akzidentieller, kein absoluter. Männer sind nicht so und Frauen sind nicht so, sondern es gibt gleitende Übergänge, weil die Vorstellung ist, dass das Geschlecht, das ein Kind hat, davon abhängt, wie warm der Körper der Mutter während der Schwangerschaft war. Wenn das Kind größerer Hitze ausgesetzt wird, dann reift es sozusagen vergleichbar einem Brot im Ofen, ja, backt es vollständig aus und dann entwickelt sich der Körper dieses Kindes vollständig, so wie er gedacht ist, und dann ist es ein Junge, weil die Vorstellung ist, dass die Körper, die Geschlechtsorgane von Mann und Frau eigentlich isomorph sind, die sind eigentlich gleich. Die der Frau liegen nur nach innen und die des Mannes liegen nach außen. Und bei einem Embryo im Mutterleib wird die Hitze im Körper so groß des Kindes, dass diese Geschlechtsorgane nach außen gestülpt werden. Wenn das Kind nicht ganz so großer Wärme ausgesetzt ist, dann bleibt es eher kühler und feuchter. Das hat was mit der Säftelehre zu tun. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen.
Nee, zu weit.
Das ist kompliziert und da sollte man lieber die medizinhistorischen Kollegen fragen. Dann ist die Komplexion, nannte man das, in dem Fall weiblichen Kindes, kälter und feuchter und dann bleiben die Geschlechtsorgane nach innen. Will sagen, der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist eigentlich nur, dass die Geschlechter bei dem einen Wesen, bei dem männlichen Wesen, nach außen gewölbt sind und bei dem anderen nach innen gewölbt sind. Und aus der unterschiedlichen Säftemischung ergeben sich dann auch verschiedene charakterliche Eigenschaften. So geht man davon aus, dass Männer, weil sie eben ursprünglich wärmer waren im Körper der Mutter, insgesamt hitziger seien. Diesen Begriff haben wir heute auch noch, hitziges Handeln. Ja? Das sagen die innere
Hitzkopf.
Hitzkopf, genau, das, was von innen herauskommt und sich nach außen Bahn bricht. Ne? Während Frauen so die Vorstellung kühler sein, feuchter sein, Männer sind trockener, wärmer. Und das hat dann wiederum mit einer ganzen Reihe von Folgeassoziationen zu tun. Und da fängt jetzt an, sozusagen, es interessant zu werden. Man hat Männern nicht nur mehr Hitze und mehr Härte zugewiesen, sondern deswegen seien die auch rationaler, schmerzunempfindlicher und zur Herrschaft begabt. Während Frauen weicher, kühler, feuchter sind, nachgiebiger, durchlässiger, weniger rational und nicht zur Herrschaft geeignet, weil Herrschaft rational sein muss. Das sind natürlich alles Vorurteile, das will ich nur mal.
Ja, aber es ist interessant, aber dass ist ja eigentlich das Grundkonzept, wenn ich kurz mal eingreife, das Grundkonzept ist ja, sie zieht ja darauf die Vorstellung, dass das absolute Gegensätze sind, zwischen Mann und Frau abzuräumen. Das gibt es so nicht. Richtig. Nichtsdestotrotz gibt es dennoch so wesenhafte Zuschreibungen.
Nee, nicht wesenhafte.
Oder nicht, nicht wesenhafte. Gerade nicht, aber nein, doch, aber es gibt dann doch sozusagen Vorurteile, die sich andocken lassen, so vielleicht.
Wichtig ist aber jetzt auch, dass man sich jetzt klar machen muss, dass der Übergang zwischen den Geschlechtern fließend ist. Man kann auch in der antiken medizinischen Theorie, und das sehen wir dann eben auch in der antiken Theologie, man kann sich sozusagen als Frau emporarbeiten zu einem männlichen Geschlecht, bis hin zu Vorstellungen von weiblichen Heiligen, die durch besondere Askese, besondere Körperbeherrschung, durch besondere Gebetsfrömmigkeit und so weiter, quasi Männer werden. Und in Literatur geht das dann bis dahin, dass ihnen ein Bart wächst. Also ein Geschlechtsübergang von Heiligen, von weiblichen Heiligen zu männlichen Heiligen stattfindet. Das sind Entdeckungen, die die Mediävistinnen der 90er Jahre gemacht haben. Das ist gar nichts Neues, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da stehe ich in einer langen Tradition von Frauengeschichte und heutiger Geschlechtergeschichte. Der Skandal meines Buches, in Anführungsstrichen, besteht nur darin, dass ich das, was man bisher auf Menschen bezogen hat, nun mal auf die normative Idee eines Christus beziehe und mir angeschaut habe, was denn die Theologen der alten Kirche daraus machen. Und die sehen das eben ganz ähnlich. Es gibt die höchste Stufe von Menschsein ist die völlige Beherrschung von Geschlechtlichkeit und Sexualität, will sagen, keine Sexualität. Sexualität wird als Passion empfunden. Das ist etwas Gefährliches, weil es Rationalität in Frage stellt, Härte in Frage stellt, Männlichkeit in Frage stellt. Das würden wir heute ganz anders sehen. Das war aber damals so.
Genau. Das heißt, also wer sexuell aktiver ist, ist eigentlich weniger männlich.
Der steht zumindest in der Gefahr, Lebensenergie zu verschwenden. Das kennen wir so ein bisschen aus Yin und Yang, ja. Lebensenergie zu verschwenden und damit männliche Härte zu verlieren. Das hat vor allem was damit zu tun, welche Rolle man in der Sexualität einnimmt und einfach jede Art von Lust und jede Art von Passion gilt als Gefährdung von Autonomie, ja, und Selbstbeherrschung. Das kann man vielleicht sogar nachvollziehen. Deswegen gibt es dann tatsächlich in der antiken Theologie auch die Vorstellung, dass der echte gute Christ, und das bezieht sich auch auf die Figur Jesus Christus, seinen Körper vollständig beherrschen muss. Der ideale Christ ist ein Asket. Der hat praktisch gar keinen Körper mehr und schon gar keine Sexualität mehr. Das muss sich ein normaler irdischer Christ erkämpfen durch Askese. Jemand wie Jesus Christus muss sich das nicht erkämpfen, weil er als wahrer Gottessohn, der er auch ist, eine vollständige Beherrschung seines Körpers sozusagen qua Göttlichkeit hat. Deswegen die Vorstellung, die in der katholischen Kirche bis heute statt hat, dass der vollkommene Christ, der vollkommene Priester, quasi der Herrscher über seine Sexualität ist. Der hat gar keine, er hat sie vollständig besiegt. Und so kommt im Christentum die Vorstellung auf, dass auch der normale Christ in der Höherentwicklung irgendwann seine Geschlechtlichkeit vollständig überwunden haben wird und asexuell sein wird. Er wird ein Herrscher seines Körpers sein. Das bezieht sich auf die normalen Christen, aber eben auch auf Jesus Christus als Person.
So dass das Interesse, das theologische Interesse am Christusbild wenig zu tun hat mit dem biologischen Faktum, dass er halt ein Mann war. Das ist nicht so interessant, sondern eher damit zu tun hat, wie denn Christus damit umgegangen ist. Und deshalb ist es wie selbstverständlich, dass Christus keusch war.
Ja. Richtig? Richtig, vollkommen richtig. Weil Keuschheit als Inbegriff von Männlichkeit gilt. Und das würden wir im 20. Jahrhundert so interessanterweise mit dem 19. Jahrhundert im Rücken eben nicht mehr sagen. Und vieles, was man sozusagen der katholischen Morallehre oder Sexuallehre immer aus der Moderne im 19. 20. so ankreidet, ja, also ja, Körperverachtung, Leibfeindlichkeit, Sexualitätsfeindlichkeit, ist mitnichten eine Erfindung der katholischen Kirche, schon auch noch nicht mal des Gesamtchristentums, sondern eben im Grunde ein Menschenbild der hellenistischen Antike, das sich da in der katholischen Kirche bis heute gehalten hat und das heute ein bisschen quer zur Wahrnehmung der meisten Leute steht.
Eine jetzt mal ganz naive, bibelfromme Rückfrage. Das, was ich selber so vom Alten Testament her kenne, hat damit aber relativ wenig zu tun. Natürlich hat das Alte Testament nicht an und für sich im frühen Christentum eine Rolle gespielt, Einfluss ausgeübt, sondern halt immer wahrscheinlich in einer hellenistischen Interpretation so vermittelt.
Ja.
Okay. Dann aber hat es ja vor allem im Mittelalter so Gegenbewegungen gegeben, nicht? Also dieser breite Strom, Keuschheitsideal, Askese, der heilige Christus, der männlich ist, weil er keinen Sex hat. Das verändert sich im Mittelalter und da zeigen sie eine ganze Reihe von Unter- und Gegenströmungen. Ja. Wie kommt es zu denen?
Da muss man auch wieder sich ein bisschen, also da im Mittelalter wird es komplex und bunt und deshalb ist es mit den einfachen Antworten schwierig. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Zuerst muss man sich klar machen, an der Vorstellung des biologischen Geschlechteskörpers Christi ändert sich nichts. Alle gehen davon aus, dass Christus, der Auferstandene, in seinem Körper männlicher Natur war, so wie er das in der Antike auch gedacht worden ist, was den biologischen Körper angeht. Interessant ist aber nun, dass sich verschiedene Frömmigkeitsbewegungen bilden, im Mönchtum und dann vor allen Dingen in der monastischen Theologie der Frauenorden, in denen plötzlich etwas eine Rolle spielt, das wir heute kulturelles Geschlecht nennen würden. Insofern war es günstig, dass ich das Buch geschrieben habe, wo mittlerweile die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht so gängig ist, dass man das eigentlich nicht mehr groß erklären muss. Aber als Karen Walker Binham und Barbara Newman und so auf diese Dinge zum ersten Mal hingewiesen haben, gab es die Unterscheidung noch nicht. Und die haben sich sehr daran abgearbeitet, eben das berühmte Buch Jesus as Mother, wie man beschreiben soll, dass diese verschiedenen Theologinnen und Theologen offenbar völlig selbstverständlich einen männlichen Christus voraussetzen, aber gleichzeitig auch von einem weiblichen sprechen. Aus einer heutigen Perspektive ist das nicht so wahnsinnig schwer zu erklären. Sondern das eine ist die dogmatische Aussage. Die dogmatische Aussage ist, dieser Mensch war ein Mann oder ist ein Mann. Gleichzeitig, und jetzt komme ich erst auf Ihre Frage, es tut mir leid, dass ich so eine...
Nee, das ist ja, man muss ja feststellen, das ist eben ja keine Krawallgeschichte, die Sie geschrieben haben.
Nee, es ist eine wissenschaftliche Geschichte, genau.
Und die Zeit wollen wir uns nehmen.
Und nun kommen aber in den Orden, vor allen Dingen in den Reformorden des 11., 12. und 13. Jahrhunderts und dann auch in den beginnenden Frauenorden, kommen ergänzende Vorstellungen vor. Ich fange mal mit den Männerorden an, das ist noch relativ leicht nachzuvollziehen. Wir haben da jetzt also nicht nur dogmatische Aussagen, die sozusagen mit der Lehre der Kirche übereinstimmen, sondern wir haben eine gelebte Frömmigkeit und in der gelebten Frömmigkeit, vor allen Dingen durch die Stundengebete der Mönchsorden und auch durch die Tradition der Hoheliedauslegung, haben wir die Vorstellung von Christus als Bräutigam. Das haben wir im Neuen Testament ja auch schon. Es gibt die Jungfrauen, die den Bräutigam warten. Wenn man das jetzt aber wörtlich nimmt und Jesus ein Bräutigam ist oder Christus ein Bräutigam ist, dann stellt sich die Frage, wer ist die Braut? Und eine klassische Antwort ist die Kirche. Eine andere, ebenso klassische Antwort, und die wird im Mittelalter wichtig, ist die Seele des Einzelnen. Ich vermähle mich mit Christus selbst. Und wenn ich mir Christus als Bräutigam vorstelle und meine eigene Seele als Braut vorstelle und das als Mann, dann sind sie schnell in einer Art Verwirrung der Geschlechtsidentitäten. Und es gibt eine ganze Reihe von ganz berühmten Theologen, ich sage nur Bernhard von Clairvaux, dessen Hauptwerk eine Hohelied-Auslegung ist, der versucht, die Vereinigung der christlichen Seele mit Christus in Bildern der Bräutlichkeit und der Ehelichkeit zu fassen. Und das grenzt dann sehr schnell an Metaphern, die uns heute befremdlich erscheinen. Ja? Also der körperliche Christus, der mich heiratet und so weiter. Das ist bei ihm noch metaphorisch gemeint. Aber nun beginnen die Frauenorden im 12. und frühen 13. Jahrhundert. Und in den frühen Frauenorden passiert etwas, das wir bis heute nicht ganz erklären können, das aber ganz eindeutig da ist, nämlich die sogenannte Somatisierung solcher Erfahrungen. Es gibt eine ganze Reihe von Heiligenviten, von weiblichen Mystikerinnen des Mittelalters, in denen solche Erfahrungen der Einheit mit Christus, die bei Bernhard von Clairvaux metaphorisch, literarisch, allegorisch gemeint sind, plötzlich als reale körperliche Erfahrungen beschrieben werden. Wie wir das zu deuten haben, ist eine riesige Debatte in der Geschichtswissenschaft seit 30 Jahren. Man wird nicht davon ausgehen dürfen, dass das reale Ereignisse waren. Da gibt es dann Vorstellungen von tatsächlich sexueller Vereinigung mit Christus, ja sogar von Heiligen, weiblichen Heiligen, die schwanger werden von Christus, ein Christuskind gebären, das interessanterweise dann identisch ist mit dem Vater dieses Kindes. Ja, da gibt es nichts, was man sich nicht vorstellen kann. es gibt eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen seit den 90er Jahren, wie man diese Literatur von und für Frauen zu interpretieren hat. Ich halte mich mit Deutung an der Stelle zurück, weil wir keine Literatur über diese Literatur haben. Wir wissen nicht, wie diese Literatur im Mittelalter selbst aufgefasst worden ist. Ein wichtiger Hinweis ist aber, dass die grellsten Texte, die wir haben, über solche weiblichen Zuschreibungen oder männlichen Zuschreibungen von Christus in den Frauenorden von Männern verfasst worden sind. Also männliche Hagiographen, die über weibliche Heilige sprechen. Und das ist interessant, weil diese sexuellen Konnotationen von einem erotischen Christus, der mit weiblichen Mystikerinnen verkehrt, geht meist auf einen männlichen Schreiber zurück. Das war der erste Schritt, der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist noch komplizierter. In derselben Zeit beginnen nun Zuschreibungen von weiblichen Eigenschaften an Christus und interessanterweise nun nicht bei männlichen Orden, sondern bei weiblichen Orden.
So dass Christus die Braut wird sozusagen.
Nein, Christus wird eine Mutter. Christus ist nicht Braut, sondern Mutter. Und das ist das, was Colonel Walker Binham entdeckt hat, Jesus as Mother. Es gibt Vorstellungen davon, dass Christus die Menschen nährt mit seinen Brüsten, dass Christus die Menschen gebiert aus seiner Seitenwunde, dass Christus sich aufopfert und liebt wie eine Mutter, bis hin zu einer hoch ausgefeilten, hochkomplexen und sehr, sehr lesenswerten Theologie von Juliana von Norwich aus dem 14. Jahrhundert, die also eine ganze Theologie auf der Idee aufbaut. Christus ist unsere Mutter, und zwar unser aller Menschenmutter. Das Interessante bei dieser Theologie ist erstens, dass sie nie von der Kirche irgendwie angefeindet worden ist. Die Kirche hatte überhaupt kein Problem damit. Und wir reden hier vom 13., 14. Jahrhundert in der Hochzeit der Inquisition. Überhaupt kein Problem damit, dass in Mönchsorden oder Frauenorden, Nonnenorden Christus als Frau dargestellt oder verehrt wurde. Das sollte uns zu denken geben in Bezug darauf, ob das eine dogmatische Aussage ist oder ob das Frömmigkeitssprache ist. Es ist Letzteres. Deswegen hat die Kirche da nicht eingeschritten. Die zweite interessante Beobachtung ist aber, warum schreibt man Christus überhaupt weibliche Eigenschaften zu, wenn, und das gilt fürs Mittelalter genauso wie für die Antike, Frauen eigentlich weniger wert sind als Männer? Man geht davon aus, ursprünglich in der akademischen Theologie muss Christus ein Mann sein, weil das männliche Geschlecht das Vollkommene ist und so weiter. Und Frauen sind weicher, möglicherweise frommer, aber eben auch für Einflüsterungen von Teufeln und Dämonen oder auch Engeln zugänglicher als Männer, irgendwie weniger wert als Männer. Warum schreibt man dem Gottessohn nun zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums weibliche Eigenschaften zu? Wohlgemerkt, nicht körperliche Eigenschaften, sondern die des sozialen Geschlechtes. Ja? Der ist weiblich, mütterlich. Auch das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, aber ich gehe davon aus, und das sage ich in dem Buch auch deutlich vorsichtig an, dass es im Grunde analog ist einer Entwicklung, die wir in der Kunstgeschichte auch sehen im Mittelalter, einer Vermenschlichung Christi. Wir haben Christus im Frühmittelalter als Herrscher, ikonografisch, und je weiter das Mittelalter geht, desto mehr wird er der leidende, einzeln am Kreuz hängende, in der Passion leidende, sterbende Christus. Der wird immer menschlicher und immer leidender. Und das ist etwa in der Ikonografie. Und das ist etwas, was wir in der Frauenmystik auch sehen. Im Grunde schreibt man ihm runter in Richtung Empathie. Er wird wie eine Mutter. Er leidet mit uns, tröstet uns, er ist gnädig, er kümmert sich um uns, er weint mit uns, er wischt unsere Tränen ab. Er ist nicht mehr der Weltenherrscher, sondern der uns nahe Teil der Gottheit.
Emotional nah.
Genau. Und diese emotionale Nähe hat man mit Weiblichkeit verbunden. Und deshalb schreibt man Christus nun weibliche Züge zu. Und wohlgemerkt, das ist nochmal keine Aussage über seinen Körper, sondern über sein Wesen.
Und das ist eine
wichtige Geschichte.
Ja, sehr kompliziert. Sie wirkt natürlich, wenn man liest, und das darf man ja auch, trotzdem ein bisschen kurios manchmal, aber eben auch sehr eindrucksvoll. Das erinnerte ich mich an mein Studium, habe mal in London studiert, ja, da haben wir intensiv Julian of Norwich gelesen und da war mir das immerhin noch sozusagen vage in Erinnerung. Es ist aber ja nicht nur eine rein katholische Geschichte, das meine ich zu erinnern, wenn ich das im alten Kirchengeschichtslehrbuch von Karl Heusli las, da kam, wenn sowas vorkam, war immer so dieser Eindruck, vermittelte sich, der Autor hält das für überspannte Idee von zölibatär lebenden Damen oder Herren.
Aber dass jetzt, Sie Karl Heusy noch kennen und dass wir dann Podcast des 21. Jahrhunderts den Namen Karl Heusy noch nennen dürfen, das finde ich schon sehr lobenswert. Ja, das ist natürlich tiefes 19. Jahrhundert eigentlich, also frühes 20. tiefes 19. Und daraus erklärt sich auch das Urteil, das extrem negative Urteil von diesem berühmten Kirchenhistoriker über katholische Mystik und katholischen Nonnenorden. Aber also, es ist ein gutes Buch, es ist ein verdienstvoller Mann gewesen und ich finde es gut, dass wir ihn einmal erwähnt haben.
Genau, ich habe damit mich auf mein Examen vorbereitet. Es ist ein tolles, es ist ein geniales Lehrbuch. Ich merke aber heute, wo ich mich selber mit diesen Themen noch manchmal beschäftige, wie einseitig der Blick und wie anders der Blick heute geworden ist. Aber an einem Punkt, an einem körperlichen Beispiel, will ich Sie noch mal kurz befragen, wie ist denn dann auch den Übergang zum Protestantismus und zum Pietismus gegeben hat. Also es ist ja nicht eine rein katholisch-mittelalterliche Geschichte, sondern bei dem Kult oder der Verehrung der Seitenwunde Christi. Das hat es im Mittelalter gegeben, das hat es dann aber auch im Pietismus, vor allem bei den Herrnhutern gegeben. Ja. Mögen Sie das mal kurz erzählen? Ist das Teil der Weiblichkeit Christi, dass er sozusagen eine Art Vagina an der Seite hat, um es mal flapsig zu sagen? Also oder wie würden Sie das etwas komplexer und differenzierter beschreiben?
Ja, auch da muss man wieder verschiedene Schlaufen und Runden drehen, bis man da hinkommt. Denn auch da verbieten sich eindeutige Identifizierungen. Dafür sind die verschlungenen Wege der Frömmigkeitsgeschichte einfach zu kompliziert. Also schauen wir uns das erstmal im Mittelalter an. Die Forschung der Seitenwunde ist uralt, wird ja auch biblisch berichtet. Und schon bei Augustin gilt die Seitenwunde metaphorisch als die Geburtsöffnung, aus der die Kirche geboren wird. In dem Moment, wo Christus stirbt, gibt es die Kirche. Und da Christus durch die Seitenwunde stirbt, zumindest wird der Tod festgestellt, hat schon Augustinus im Grunde in einer poetischen Metapher gesagt, im Grunde aus der Seite Christi wird die Kirche geboren. Das kann man wörtlich nehmen und dann ist es eben plötzlich eine Vulva oder Vagina. Und es gibt mittelalterliche Mystikerinnen und Mystiker, die tatsächlich mit sehr unterschiedlichen Interessen diese Metapher ausgesponnen haben. Bei den weiblichen Mystikerinnen ist die Seitenwunde eher etwas, mit dem sie sich identifizieren, weil sie selber Frauen sind. Auch Christus gebiert die Kirche, so wie eine Mutter gebiert, so wie eine Mutter ein Kind auf die Welt bringt, das sie umhegt und pflegt und liebt. So gebiert auch Christus uns in der Kirche und liebt uns und umhegt uns. Und es gibt einige männliche Mystiker, die das Ganze, wie soll ich sagen, sehr männlich interpretiert haben. Das ist eine Vagina und in die kann man sich hineinfantasieren und es gibt also einen berühmten Traktat, der immerhin bis vor wenigen Jahrzehnten noch dem heiligen Bonaventura zugeschrieben worden ist, in dem der dortige Autor des 14. Jahrhunderts sich also vorstellt, er selber sei die heilige Lanze, die er da versenken möchte. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig, das gebe ich zu. Das ist sicher der merkwürdigste Text, auf den ich gestoßen bin in diesen ganzen Recherchen. Nur aber zur Einordnung, wie gesagt, der Text wurde bis vor 50 Jahren für einen Text von einem Kirchenlehrer der katholischen Kirche gehalten und ist unbeanstandet geblieben, obwohl man den nach heutigen interpretatorischen Maßstäben schon schwierig finden muss. Gut, das ist die eine Tradition in der katholischen Kirche. Natürlich gibt es die Seitenwundenvorstellung auch in der evangelischen Theologie. In der Reformationsgeschichte spielt sie interessanterweise weniger eine Rolle und überhaupt in der akademischen evangelischen Theologie, Luther, Melanchthon und die nachfolgenden akademisch gebildeten Theologen im Luthertum spielt im Grunde diese Form von Seitenwundenmystik keine Rolle, so wie der Körper Christi auch keine Rolle spielt und das Geschlecht Christi spielt auch keine Rolle mehr. Es ist vollkommen klar für die evangelische Theologie im Allgemeinen, wie dann auch für die katholische Theologie der Gegenreformation, Christus ist und Punkt war ein Mann, Punkt. Es gibt keine Diskussion darüber mehr. Diese ganzen mittelalterlichen Kulte geraten Vergessenheit in der katholischen Kirche wie in der evangelischen. Nun gibt es aber, und jetzt komme ich jetzt auf Ihre Frage, es tut mir leid, dass das immer so...
Das muss man aushalten.
Nun gibt es im Protestantismus eine Tradition, die das Verbindungsglied zwischen solchen spätmittelalterlichen Traditionen und dann so herrnhuterischen, radikal-pietistischen Traditionen sind. Und das ist der Paracelsismus. Das ist nun eine Sache, die werden die wenigsten Hörer je gehört haben. Ich versuche es ganz, ganz einfach zu erklären. Das ist ein Arzt und Theologe gewesen, Paracelsus. Als Arzt kennt man ihn vielleicht noch. Es gibt Paracelsus-Apotheken und so weiter. Ein Arzt und Theologe der Reformationszeit, der auch alchemistische Traditionen aufgegriffen hat und in denen die Vorstellung eine Rolle spielt, dass Christus androgyn sei. Das hat was mit alchemistischen Vorstellungen von der Einheit der Urmaterie zu tun. Darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Jedenfalls war Paracelsus der erste Theologe, der dem reformatorischen Lager nahegestanden hat, der behauptet hat, es gibt in Gott selbst Männlichkeit und Weiblichkeit und Christus wird gezeugt von sozusagen einem Gottvater und einer Gottmutter. Das ist nie offizielle Lehre geworden, weil das auch biblisch nicht begründbar ist, hat aber was mit der Marienfrömmigkeit des Mittelalters zu tun. Und nun gibt es einen Namen, den vielleicht viele Hörerinnen und Hörer von Ihnen schon gehört haben, Jakob Böhme. Das ist der berühmteste Mystiker der evangelischen Tradition überhaupt. Und der stand in dieser Tradition des Paracelsismus und geht davon aus, dass Gott selbst zweigeschlechtlich ist. Das klingt jetzt erst sehr merkwürdig, aber wenn man sich anguckt, vor welchem Hintergrund Böhme das behauptet, ist es gar nicht so weit hergeholt. Denn wir haben in der Bibel, im Alten Testament, im Buch Weisheit die Vorstellung, dass Gott selbst die Weisheit aus sich selbst heraussetzt. Und das ist ein Wesen. Ein Wesen, das vor Gott steht, vor Gott tanzt, mit Gott spielt, Gott gegenübersteht. Das ist aus Gott. Und zwar vor der Erschaffung der Welt. Ich lasse mich jetzt nicht auf die Diskussion ein, was im Alten Testament damit gemeint ist. Aber im 16. und 17. Jahrhundert ging man davon aus, es gibt etwas, das aus Gott kommt, das ist älter als Christus. Und das ist weiblich. Wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist man bei, ganz böse gesagt, Vater, Mutter, Kind. Gott zeugt mit dieser Weisheit seinen Sohn. Sie merken, das ist eine medizinische Vorstellung, die auf einen Arzt zurückgeht. Und Jakob Böhme hat diese Vorstellung übernommen. Und da nun nach der christlichen Lehre der Sohn wesensgleich ist mit dem Vater, der Vater aber eine weibliche Begleitung hat, nämlich die Weisheit, muss der Sohn diese weibliche Begleitung auch haben. Die Weisheit. Und so entwickelt sich nun im Protestantismus, der nun mit Luthers Rechtfertigungslehre fast nichts mehr zu tun hat, ja, eine Tradition, eine mystische Tradition, die davon ausgeht, dass so wie der Vater mit der Weisheit ist, auch der Sohn mit der Weisheit ist und wir aus dem Sohn mit der Weisheit gezeugt und geboren worden sind. Das ist eine Vorstellung, die vielen Menschen heute sehr, sehr fremd sein dürfte, im 17. Jahrhundert aber europaweit Hunderttausende von Anhängern hatte. Eine ganze Reihe von wirklich berühmten Namen des 17. und 18. Jahrhunderts hat sich dieser Tradition angeschlossen. Und dazu gehört nun auch, langer Rede, kurzer Sinn, der Radikalpietismus eines Nikolaus Graf von Zinzendorf, der ebenfalls die Vorstellung hatte, dass wir als Christen mehr oder weniger metaphorisch von Christus mit der Weisheit gezeugt und geboren worden sind. Aus dem Christus des Mittelalters, der sowohl weiblich als auch männlich war, sind hier zwei Personen geworden. Ein männlicher Christus und eine weibliche Weisheit. Und wir alle als Christen sind von diesem Paar gezeugt worden. Und das geht sogar noch weiter, wenn Sie so wollen, wird das generationell noch weiter gedacht. Wir Christen sind jetzt auch mit der Weisheit begabt und zeugen aus uns heraus weitere Gläubige in unserer Kirche und so weiter. Das ist eine Vorstellung, die heute nicht mehr groß vermittelbar ist. Aber im Zinzendorfschen Christentum, also vor allen Dingen in den radikalen Jahren der Zinzendorfschen Herrnhutschen Gemeinde, hat das dazu geführt, dass man an manchen Stellen die Männlichkeit Christi wahnsinnig stark betont hat. Bis hin zur Vorstellung bei Zinzendorf, dass wenn wir auferstehen, wir Menschen, wir alle weiblichen Geschlechtes sein müssen. Denn wenn wir mit dem Bräutigam vereint werden, im Jenseits, dann kann der ja keinen Mann heiraten. Ein Mann kann ja nur Frauen heiraten. Da befinden wir uns schon im 18. Jahrhundert, wo alle anderen Vorstellungen der klassischen Tradition von Zinzendorf dann sogar mit Sodomiterei beschrieben werden. Ja, die Vorstellung, dass man als Mann einen ewigen männlichen Bräutigam heiratet, das geht gar nicht mehr im bürgerlichen Weltbild des 18. Jahrhunderts. Also bei Zinzendorf werden wir alle in Frauen verwandelt. Es gibt andere Ecken im herrnhuterischen Christentum, wo dann vielmehr die Weiblichkeit Christi in den Vordergrund gestellt worden ist. Und da knüpft man tatsächlich an diese mittelalterlichen Traditionen wieder an. Die Seitenwunde ist die Geburtsöffnung. Das soll vor allen Dingen den Frauen im herrnhuterischen Pietismus dienen, zur Identifikation mit Christus. Also so wie er selber uns geboren hat und gezeugt hat, können auch wir, und sein Körper ist wie unser Körper, das dient der Identifikation. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte. Und spätestens an dem kleinen Detail, das ich gerade genannt habe, alle Menschen müssen in Frauen verwandelt werden in der Auferstehung, sehen Sie, dass etwas, was scheinbar eine rein religiöse Angelegenheit ist und komplizierteste Vorgeschichten in der mittelalterlichen Mystik, in der Schriftauslegung, im Alten Testament hat, doch nie der Falle entgeht, in seiner jeweils eigenen Zeit deren Geschlechtervorstellungen zu spiegeln. Die Vorstellung, dass die ewige Jubelhochzeit im Himmel, Matthäus 22, 23, ja, sich natürlich nur in den Formen gutbürgerlicher Eheschließung des 18. Jahrhunderts vollziehen kann, nämlich als heterosexuelle Ehe zwischen einem Mann und einer weiblichen Seele, das ist natürlich schon lustig. Damit hat man im Mittelalter überhaupt kein Problem, sich vorzustellen, dass männliche Seelen einen männlichen Christus heiraten, weil das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Aber mit der bürgerlichen Moral des beginnenden 18. Jahrhunderts ist plötzlich der Unterschied zwischen den Geschlechtern unüberbrückbar. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Und es gibt nichts dazwischen. Und wenn der eine Partner ein Mann ist, dann muss der andere Partner eine Frau sein. Und wenn das dazu führt, dass wir dann auf wunderbare Weise alle verwandelt werden. An dem Punkt sehen Sie, dass auch die, ich sag's mal ganz neutral, avanciertesten oder extremsten Aussagen, die nur Christus treffen kann, niemals ihrer eigenen Zeit entgehen, sondern nur Sinn machen vor dem Geschlechterverständnis und der Moral der jeweiligen Zeit, in der sie formuliert werden.
Und das würde dann auch für heutige, vielleicht avancierte, progressive oder sonst wie Sondervorstellungen gelten. Aber Sie sind jetzt schon, wir gehen jetzt mal einen großen Schritt und lassen mal die Reformation selber links liegen. Die ist gar nicht mal so wichtig an diesem Punkt, habe ich den Eindruck, für Ihr Buch, sondern viel entscheidender ist dann tatsächlich das 19. Jahrhundert. Also mit der Anatomie beginnt im Ende des 17. Jahrhunderts, 18. Jahrhundert stellt man fest, ups, das ist ja nicht, die Frau ist ja nicht nur ein nicht entwickelter Mann, sondern ist ein anderes anatomisches Konstrukt. Also man entdeckt überhaupt erst die beiden biologischen Geschlechter und daran sammeln sich dann alle möglichen sozialen und kulturellen Zuschreibungen, mit denen wir es heute noch zu tun haben. Also Vorstellungen, was wesentlich männlich und was wesentlich weiblich ist. Und das hat dann doch ganz schön massive, aber auch uneindeutige Auswirkungen auf das Christusbild oder auf die Christusbilder gehabt.
Ja, da muss man auch wieder, jetzt wird es einfacher, also für die Hörerinnen und Hörer, Gott sei Dank, weil das 19. Jahrhundert uns so viel näher ist und wir im Grunde noch alle damit kämpfen, die letzten Eierschalen des 19. Jahrhunderts abzustreifen. Ja? Trotzdem muss ich vielleicht eine Einschränkung machen. Ich habe viele interessante Dinge im 19. Jahrhundert gefunden über einen männlichen Christus, einen verheirateten Christus, auch einen weiblichen Christus. Aber das ist alles niemals Mainstream. Der Mainstream im Christentum in allen Kirchen bis heute ist immer der unverheiratete Mann, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Das heißt, alle Dinge, die ich jetzt hier in den kommenden Minuten noch nennen werde, das sind Kleinstgruppen, versprengte einzelne Denker, zum Teil etwas größere Gruppen. Eine Kirche ist dabei, wenn man die Mormonen zu den Christen zählen möchte. Das ist ja nicht ganz unumstritten. Aber man muss sich klar machen, das sind Diskurse, die unterhalb des allgemeinen und öffentlichen Radars laufen. Aber es gibt sie immerhin. Also das nur vorausgeschickt. Mhm. Aus der Entdeckung, also interessant ist ja in der Geschlechtergeschichte, dass sich die charakterlichen Zuschreibungen, was Frauen angeblich sind und was Männer eigentlich sind, angeblich sind und können, überhaupt nicht groß unterscheiden. Von der Antike nicht, bis heute nicht. Ja? Frauen sind immer in der patriarchalen Gesellschaft weniger wert, irrational, müssen beherrscht werden und so weiter. Nur die Begründungen ändern sich in den letzten 2000 Jahren und so findet man im 18., späten 18., frühen 19. andere Begründungen, warum Frauen zu Hause bleiben sollen, Kinder erziehen müssen und bitte nicht Staatsgeschäfte leiten dürfen, nicht zum Militär gehen dürfen und auch zur Herrschaft nicht befähigt und eigentlich auch nicht denken können. Das können Sie bei Thomas von Aquin nämlich auch schon nicht. Mhm. Gründung ist jetzt nur physiologisch. Es geht nicht mehr um Säfte und Temperaturen oder um das Einwirken Gottes oder den Schöpfungsbericht, sondern es geht um Naturgesetze, die man nun plötzlich entdeckt. Man entdeckt, also die medizinische Wissenschaft entdeckt, der weibliche Körper ist tatsächlich anders aufgebaut als der männliche. Und diese Sache mit Aristoteles, mit der Hitze im Körper der Mutter, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Samenzellen, es gibt Eizellen, das hat man alles entdeckt. Und plötzlich stellt man fest, oder man postuliert, einen fundamental essentiellen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Der Körper der Frau, weich, formbar, passiv, macht es der Frau ohnehin unmöglich, etwas anderes zu sein als Mutter. 19. Jahrhundert. Während der Mann hart, tugendhaft, militärisch, kulturschaffend, rational, kämpferisch die Welt erobernd nach außen geht. Das sind diese bürgerlichen Klischees, die wir bei aller Liebe auch bei der AfD immer noch haben. Ja? Frauen an den Herd und die Männer machen die Gesellschaft. Also das sind Dinge, die wir in der europäischen Kultur bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts fatalerweise massiv eingetrichtert bekommen haben und die es in bestimmten Kreisen immer noch gibt. Frauen gehören an den Herd und Männer gehören in die Gesellschaft heraus. So, und nun stellt sich natürlich die Frage, was macht das mit unserer Christusvorstellung? Und es ist interessant, dass wenn man ein solches extrem auf Männlichkeit aufgeladenes Christusbild hat, dann sich die ersten Theologen fragen, entspricht der traditionelle Christus eigentlich diesem Bild von, ich will mal sagen, 19. Jahrhundert virilem Männlichkeitschristentum? Und dann hat man festgestellt, nee, eigentlich eher nicht. Der hat lange Haare, der zieht mit Frauen umher, der betet für seine Feinde, der kämpft überhaupt nicht, der erobert keine Staaten, der gründet keine Kolonialreiche, hat kein Militär, hat nicht an der Uni studiert, was auch immer sie wollen. Und so kommen die ersten Theologen des 19. Jahrhunderts auf die Idee, wenn man einen solchen Christus nicht haben möchte. Wir brauchen einen männlicheren Christus, einen männlichen Christus für Männer. Und das ist eine Bewegung, die heißt Muscular Christianity und die gibt es bis heute. Der berühmteste Sprössling dieser Bewegung ist der YMCA, auf Deutsch CVJM, der ursprünglich angefangen hat als eine Bewegung für Jungen und Männer, die ein männliches, sportives, christliches, körperbetont männliches Christentum vertreten wollten, gegen die scheinbare Verweichlichung und Feminisierung des offiziell kirchlichen Christentums. Eine ganz merkwürdige Bewegung. Heute hat das mit diesem damaligen YMCA nicht mehr viel zu tun, mit dieser Form von Muskelchristentum, wie das bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hieß. Aber das ist der Ursprung, die Vorstellung, wir brauchen einen männlichen Christus für Männer. Eine zweite Variante desselben Modells war, dass sich die ersten, in dem Fall waren es deutsche akademische Theologen, gefragt haben, wenn die Natur des Menschen darauf ausgelegt ist, dass Mann und Frau zusammen sich ergänzend in der Ehe die Keimzelle von Gesellschaft und Moral bilden, dann müsste Jesus doch eigentlich auch verheiratet gewesen sein. Und so kommt zum ersten Mal um 1800 die Frage auf, war Jesus eigentlich verheiratet? Das hat natürlich auch was mit dem evangelischen Hintergrund zu tun. Die evangelische Kirche hat ja seit der Reformation den Zölibat abgelehnt, weil Menschen angeblich ihre Sexualität gar nicht beherrschen können und deshalb eigentlich notwendig darauf angewiesen sind, verheiratet zu sein, sowohl Männer als auch Frauen. Da hat Jesus natürlich nie reingepasst, weil ausgerechnet dieser Mensch offenbar unverheiratet war im Neuen Testament. Das ist ein Problem, das in der evangelischen Kirche nie so richtig offen ausgesprochen worden ist, dass das eigentlich ins Menschenbild nicht hineinpasst.
Eigentlich peinlich.
Ja, naja. Hat was damit zu tun, dass man bei ihm natürlich sozusagen die Gottessohnschaft über die menschliche Natur gestellt hat. Aber mit der Aufklärungstheologie, als man den historischen Jesus entdeckt, sagt, der war doch eigentlich ein Mensch vor 2000 Jahren. Wie ist denn das mit dem? Der muss doch eigentlich auch verheiratet gewesen sein. Kommen die ersten Theorien auf, ob er, wie er, mit wem er verheiratet gewesen sein könnte. Und das sind vor allen Dingen kritische Stimmen, die sich gegen die offizielle kirchliche Lehre stellen. Es sind so spätrationalistische Theologen wie Hess oder Venturini, solche Leute. Das ist jetzt alles nicht die allererste Garde der theologischen Wissenschaft, muss man sagen, aber immerhin auch jemand wie Schleiermacher, der nun wirklich der größte Kopf des 19. Jahrhunderts war, hat sich die Frage gestellt, ob Jesus nicht eigentlich verheiratet gewesen sein müsste und hat sich da ziemlich schwer getan, eine Antwort zu finden, weil das nicht mehr ins Geschlechterbild des 19. Jahrhunderts passt. Echte Männer haben eine Frau. Weil echte Männer einen männlichen Körper haben und auch eine Sexualität haben.
Aber zeigt sich da nicht schon die zwei oder damit ver Hunde, andere große Innovationen oder Veränderungen in der Moderne, dass das alte, antike Keuschheitsideal einfach gar keinen Sinn mehr macht. Also das
Für
ist ja.
wen macht das keinen Sinn?
Also, es ist
Frage,
vielleicht ein bisschen
zwei
zu spitz
evangelische
gefragt.
Theologen unterhalten sich über den Zölibat. Tja, also wir sind wahrscheinlich schnell einer Meinung, Herr Clausen, aber ich glaube, es gibt südlich der Alpen noch einige Theologen, die durchaus anderer Meinung sind, was den Zölibat angeht.
Ja, aber jetzt gesamtkulturell ist es ja für uns immer schwer nachzuvollziehen, egal ob wir nun evangelische Theologen oder so oder nicht sind, welche Bedeutung das Keuschheitsideal in der Antike hatte, und zwar nicht nur bei den Christen. Und wie hoch die Wertschätzung für Keuschheit im Mittelalter war. Und das im 19. Jahrhundert mit der ganzen Veränderung von Geschlechtsbildern und Sexualitätsbildern, diese Vorstellung, dass Keuschheit oder Enthaltsamkeit der höchste Menschenwert ist, jenseits von Theologengruppen, gesamtgesellschaftlich, kulturell eigentlich abstrus erscheint oder anachronistisch erscheint. Während die Vorstellung von Sexualität ist, gehört zum Menschen dazu, ist ein Zeichen seiner Gesundheit oder seiner Entfaltung.
Ehrlich gesagt,
jedenfalls, ob sich oder nicht, bin ich vielleicht auf der falschen Spur.
In gewisser Weise gebe ich Ihnen erstmal recht. Also nur die Begründungen ändern sich auch da wieder. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, in der sich möglicherweise auch dieses Paradigma endgültig ändert. Also klar, mit Luther und der Reformation beginnt, wir alle sind der Erbsünde ausgeliefert, unserem Körper. Wir können gar nicht anders. Sexualität gehört zum Menschen dazu, ist aber ein nicht zu vermeidendes Übel. Mit dem 19. Jahrhundert beginnt plötzlich diese natürliche Wertschätzung des Menschen. Das gehört zur Natur des Menschen dazu, sexuell zu sein, Kinder zu zeugen. Wir können gar nicht anders. Und das ist unter dem Stichwort Vitalismus, wird das dann auch positiv bewertet. Ja, es ist ein Zeichen der Lebendigkeit. Wir sind Teil einer fruchtbaren, uns umgebenden Natur. Und wer seine Sexualität verleugnet, der kann eigentlich nur krank und pervers sein. Auf dem Niveau wird ja auch im 19. Jahrhundert der Zölibat der katholischen Kirche gescholten im Kulturkampf. Das geht ja bis weit in die Gegenwart, und wir sind ja nun eine Gegenwart, in der kaum ein Thema so heiß diskutiert wird wie Sexualität und welche Formen von Sexualität, wer mit wem und wie und welche Geschlechtsidentitäten stehen dahinter und wie kulturelle Konstruktionen von Begieren und so weiter. Wir sind ja eine Generation, in der Sexualität eine Rolle spielt, wie, glaube ich, Apokalyptik in der Frühneuzeit. Das war der Gesamtdiskurs, vor dem alles andere eine Rolle spielt. Ich glaube aber, beobachten zu können, in den letzten Jahren, dass es zum ersten Mal in diesem Diskurs, gesellschaftlichen Diskurs über Sexualität, auch eine immer größere Gruppe von Menschen gibt, die sich dieser Form von Verabsolutierung von Sexualität entziehen oder verweigern. Und die Gruppe der sich selbst für asexuell erklärenden Menschen wächst überproportional stark. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Mhm. Gehen Sie mal in Internet-Chat-Foren zu Geschlechteridentität und so weiter. Es gibt tatsächlich immer mehr Foren für Leute, die sich selbst für asexuell erklären. Ob das eine Reaktion auf die hypertrophe Sexualisierung der Gesellschaft ist, weiß ich nicht. Ob das ein natürlicher Sachverhalt ist, vielleicht gibt es einfach Menschen, die mit Sexualität nichts anfangen können, das weiß ich gar nicht, kann schon sein. Oder ob das ein kultureller Trend ist, die Wiederentdeckung des Zölibats, auch das weiß ich nicht. Aber ich finde es interessant, dass Sexualität als das absolute Muss eines normalen Menschseins heute gar nicht mehr völlig unumstritten ist.
Ja, das finde ich interessant, das hatte ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Kann man sich als Gegentrend vorstellen, wenn eben Sexualität oder Genderzugehörigkeit zu dem Identitätsmerkmal schlechthin gemacht wird, in bestimmten Kreisen natürlich. Ja. Mit zunehmendem Alter nimmt das dann auch irgendwann mal ab. Aber ist ja schon bedeutsam so für jüngere Leute, merke ich ja selber jetzt mit meinen Studierenden. Aber da verändert sich was. Jetzt will ich doch gerne noch mal vielleicht eine Sache nur kurz, weil Sie sagten, dass diese Sondervorstellung von dem anderen verheirateten Christus und so weiter, da gibt es dann auch viele andere Möglichkeiten, immer nur so ein bisschen am Rande eine Rolle gespielt haben. Da hatte ich den Eindruck, dass gerade in der Popularkultur bis hin zu Dan Brown das schon eine riesen Wirkmacht hat und weit mehr die Menschen erreicht als die jeweils offiziellen Kirchenlehren. Also sagen, in der Popkultur ist das präsent und Maria Magdalena und was da gewesen sein mag.
Aber das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Also das muss man schon sagen. Diese Form von Stichwort Dan Brown, ja, in Wirklichkeit ist es alles ganz anders, als das Christentum behauptet. In Wirklichkeit war er verheiratet mit Maria Magdalena, hatte Kinder und die Nachkommen dieser Kinder leben heute noch unter uns und so weiter. Es gibt ja jedes Jahr Dutzende von Maria Magdalena Büchern, die in Wirklichkeit die jetzt ultimative Wahrheit über das Verhältnis zu Jesus aufdecken. Das ist ein Trend, den wir seit den 1960er Jahren haben. Und da sind verschiedenste Sachen zusammengekommen und das ist hochspannend. Es gibt ein kleines Bächlein der Diskussion schon seit dem 19. Jahrhundert zu dem Thema. Das sind ganz wenige Texte, aber das gab es und das war damals massiv antikirchliche, antichristliche Polemik, in der solche Debatten zum ersten Mal geführt worden sind, immer mit dem Stichwort, echte Menschen haben Sexualität. Jesus war gar nicht der Gottessohn, für den uns die Kirche verkaufen will. Der war auch nur ein Mensch wie du und ich. Das ist sozusagen der religionskritische Impetus. Und in Wirklichkeit war er natürlich auch verheiratet. Also das sind so Leute wie Wilhelm Weitling, frühkommunistische Schriftsteller, der ist also noch vor Karl Marx in den 30er Jahren so gegen die Religion, gegen die Gesellschaft, jetzt so mit so einem Entlarvungsgestus, in Wirklichkeit war Jesus ganz anders. Diese Tradition gibt es und die gibt es auch bis ins 20. Jahrhundert und nun passieren zwei Dinge. Das eine ist die Entdeckung der Schriften von Qumran und von Nag Hammadi, also die gnostischen Schriften, die man bis dahin nicht kannte, die nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden sind und in denen es Evangelien gibt, in denen Maria Magdalena eine andere Rolle zugeschrieben wird als in den kanonischen Evangelien der Kirche. Und da sind viele Formulierungen, Jesus küsst Maria Magdalena, sie folgt ihm nach, er hat sie lieber als andere, er zieht sie den anderen Aposteln vor und so weiter. Es gibt das Philippus-Evangelium, in dem es ein Mysterium des Brautgemachs gibt, in dem offenbar irgendetwas stattfindet, was mit Sex zu tun hat, möglicherweise zwischen Jesus und Maria Magdalena, aber sehr umstritten. Jedenfalls, diese Texte wurden entdeckt, neu übersetzt und sind massiv aufgegriffen worden in den 60er, 70er Jahren, weil sie alles das zu bestätigen schienen, was diese religionskritische Tradition des 19. Jahrhunderts immer schon vermutet hatte. Und die Exegeten und die Neutestamentler haben einen wirklich schweren Stand in der Gegenwart, um darauf hinzuweisen, dass diese Texte von Leuten geschrieben worden sind, die alles geglaubt haben, aber nur ganz bestimmt nicht, dass der Körper Jesu Christi je Sex hatte. Ja, das sind Leute, Gnostiker sind Leute, die die Körperlichkeit völlig abwerten. Das sind, sagen, mythische Spekulationen über Geistwesen, um es ganz, ganz platt zu sagen. Aber man kann diese Texte, wenn man möchte, auch so lesen, dass in Wirklichkeit alles ganz anders war. Und seit dieser Zeit entwickelt sich dieser Boom der Maria Magdalena-Literatur, die massiv auf die gnostischen Evangelien abziehen, immer mit dem Impetus, das ist uns verschwiegen worden. Es gab die anderen Evangelien, die viel wahrer sind als die kanonischen Evangelien, die sind auch viel älter als die kanonischen. All das ist nicht wahr. Diese Texte gab es immer schon, die sind auch nie verleugnet worden. Es gab immer Informationen über sie und ob sie älter sind, darüber streiten sich die Gelehrten, ob sie richtiger sind. Darüber streiten sich die Gelehrten. Aber es war Wasser auf die Mühlen dieser Form von Religionskritik. Und dann kam die Frauenbewegung der 60er Jahre, die das massiv gehypt hat und sozusagen darin in dieser Maria Magdalena-Literatur mit ihrem religions- und kirchenkritischen Impetus die Vormütter ihrer eigenen Religionskritik entdeckt haben. Also da denke ich an feministische Theologinnen wie Mary Daly oder Rosamund Radford Ruther aus den 70er Jahren, für die das echte Entdeckungen waren. Es kann ein anderes Christentum geben, in dem Weiblichkeit höher steht oder im Mittelpunkt steht, so wie bisher die Männlichkeit Christi. Man muss sich klar machen, ja, diese Texte gibt es. Ob die gerechtfertigt so interpretiert werden, das ist eine riesige Debatte. Und man muss sich klar machen, ja, das ist ein anderes Christentum. Das war aber damals schon ein anderes Christentum, das gnostische Christentum. Man kann das zum Mittelpunkt seiner eigenen Frömmigkeit machen, man muss sich dann aber darüber klar sein, dass man sich da sehr weit vom Mainstream, vom Christentum entfernt, wenn man das Philippus-Evangelium zum eigentlichen oder das Maria-Magdalena-Evangelium oder was zum eigentlichen Kern der Verkündigung macht. Es lebt immer noch von diesem Entlarvungsgestus, der immer noch kultiviert wird. Die Wahrheit ist uns vorenthalten worden. Reclaim the truth, reclaim your church, reclaim Mary Magdalene. Und das, damit lassen sich natürlich Erregungen schaffen, die auch in der populärwissenschaftlichen Literatur und auch in Filmen und so weiter sich wahnsinnig gut verkaufen. Und insofern ist es immer noch ein wachsender Markt und es ist erstaunlich, dass sich auch nach 40 Jahren das überhaupt noch nicht überlebt hat. Ja? Es gibt jedes Jahr Dutzende von neuen Büchern, die dasselbe immer wieder neu entdecken. Und für mich war eigentlich die spannendste Erfahrung beim Schreiben meines Buches die Feststellung, die Entdeckung, dass diese Literatur überhaupt nicht neu ist, sondern tatsächlich ihre Wurzeln in akademischen Diskussionen um 1800 hat, die völlig vergessen waren. Und dass es auch immer noch dieselben Kreise sind. Das ist der religionskritische Impetus und der kirchenkritische Impetus, der hier emanzipatorisch ausgeschlachtet wird und nun entdeckt man oder interpretiert man halt bestimmte Texte so, wie man das möchte. Ich fand das hochspannend, weil es mir ein bisschen erklärt hat, warum das immer noch so aktuell ist. Die Kirche hat sich, die katholische noch weniger als die evangelische, hat sich ja nicht massiv geändert in ihren grundlegenden Ansichten über Jesus Christus seit dem 19. Jahrhundert. Und das Feindbild kann man immer noch gut bekämpfen. Ja? In der katholischen Kirche noch einfacher als in der katholischen, in der evangelischen. Aber der keusche Christus, der Zölibat, die Priesterherrschaft in der katholischen Kirche, das ist etwas, über das sich trefflich streiten lässt. Und wenn man dann eine heilige Maria Magdalena als Mutter eines illegalen oder illegitimen Kindes mit Jesus in den Mittelpunkt stellen kann, dann verkauft sich das natürlich hervorragend.
Ich will mal so langsam zum Ende kommen. Wir kommen zur Gegenwart. Da halten sich Historiker und Kirchenhistoriker ja gerne ein bisschen zurück, weil das nicht ihr unmittelbares Feld ist. Nichtsdestotrotz lebt ihr Buch ganz ja doch sehr davon, dass sie auf eine gegenwärtige Frage abzielen und die aber auf lange, lange Vorgeschichten zurückbeziehen. Und das hat mit der feministischen Theologie zu tun oder jetzt mit diesen Bildern vom verheirateten Christus. Jetzt will ich jetzt gar nicht in die Einzeldiskussion verschiedenster queerer oder Gender Christologien eingehen, aber was ich bei Ihrem Buch so wahrgenommen habe, ist eine große Unaufgeregtheit mit neuesten Ausgestaltungen des Christusbildes in unterschiedlicher Gender- oder Sexualitätsperspektive. Können Sie deshalb so gelassen sein, weil Sie sagen, das hat alles seine Vorgeschichte, oder ich kann das in mein Modell, Deutungsmodell einarbeiten? Hier geht es darum, dass Christusbilder entworfen werden, die für die eigene Frömmigkeit und Identität wichtig sind. Und das hat man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch schon so gemacht.
Ganz genau. Also ich bin als Historiker und versuche das erstmal Sie in Ihrer als Studio zu beobachten, was da passiert. Und ich will auch keine dogmatische Aussage treffen in dem Buch, was jetzt die Wahrheit über Christus ist, sondern ich beobachte als Kirchenhistoriker, dass in unterschiedlichsten Epochen Menschen sich ganz unterschiedliche Bilder davon gemacht haben, wie sie sich diesen Christus vorstellen, was der können soll und was der ist. In seinem Körper, in seiner Geschlechtsidentität, als Mann, als Frau, als Androgyn, als Gott, als Mensch. Meine Gelassenheit, die Sie beobachten, freut mich. Also schön, dass das so rüberkommt. Mir war das gar nicht so bewusst, aber es ist mir sehr sympathisch, wenn das der Eindruck ist, den das Buch erweckt. Hat damit zu tun, dass es fast jede der Ideen, die wir heute aufgeregt neu verhandeln, schon mal gegeben hat. Wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, also auch die Vorstellung eines queeren Jesus hat es, ne, als androgynen, nicht geschlechtsspezifisch zuzuordnen Christus, hat es in der Antike schon gegeben. Einen schwulen Jesus hat es schon im 16. Jahrhundert gegeben. All das sind keine neuen, revolutionären, grundstürzenden Behauptungen. Erkenntnisse sind es ohnehin nicht. Es sind im allermeisten Teil Spekulationen, Imaginationen, die auch meist einen sehr klaren gesellschaftspolitischen Hintergrund haben. Also es geht um, letztlich sind es alles Formen von Befreiungstheorien. Ja? So wie man den weiblichen Jesus entdeckt hat in den 70er Jahren für die Frauen, entdeckt jetzt die queere Community eben einen queeren Jesus für sich. Das ist nicht meine Meinung.
Aber es ist nicht auch illegitim. Es muss nicht illegitim sein.
Aber es ist nicht illegitim. Das sind Christen. Und wer bin ich, den anderen Christen absprechen zu wollen, dass sie ihr Christentum so leben dürfen, wie ich meins leben darf. Ich habe mit der queeren Community überhaupt kein Problem, auch moralisch gar nicht. Insofern sehe ich da jetzt auch keine Abgrenzungsnotwendigkeit, mich da in die schwule, lesbische oder queere Community abzugrenzen. Ich bin da völlig unbefangen. Aber meine persönliche Ansicht über Christus ist das nicht. Ich halte den historischen Jesus für einen biologischen Mann, der nicht verheiratet war und bin da, stehe da völlig in der konservativen Tradition, wenn Sie so wollen, ja. Und über den Leib des auferstandenen Christus kann man trefflich alle möglichen Aussagen machen. Das macht schon Paulus. Und das ist ja auch der, sagen, Projektionsfläche, auf die diese neuen Theorien abzielen. Ja, Gelassenheit, ja, weil in der historischen Perspektive werden wir in 50 Jahren nochmal völlig anders darüber denken, wenn sich unser Verhältnis, unser Verständnis davon, was Geschlechter sind, möglicherweise nochmal völlig geändert haben wird und kein Mensch mehr weiß, wer Judith Butler war. Wer weiß, wie wir in 100 Jahren darüber denken, was Geschlechter sind, ob es überhaupt noch zwei Geschlechter gibt, wer weiß das. Insofern, ich sehe in den verschiedenen queeren, schwul-lesbischen, whatever you name it, Versuchen einer Appropriation Jesu zunächst mal was Positives, nämlich den Versuch, Anschluss zu finden an die christliche Tradition. Und das auch für Leute, die sich selbst von der christlichen Tradition bisher ausgeschlossen fanden. Ob das alles bleibende Erkenntnisse sind, ob das alles mit einer kritischen Exegese des Neuen Testamentes wirklich über einzubringen ist, ob das alles sehr klug gedacht ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Da gibt es klügere und nicht so kluge Entwürfe. Aber ich sehe den Wunsch, der dahinter steht, und der Wunsch ist meines Erachtens legitim. Das muss sich aber sicher historisch und theologisch alles noch bewähren. Wir sind jetzt wirklich, die Diskussion läuft erst seit wenigen Jahren und es gibt auch noch überhaupt keine erkennbare, tatsächliche Theologie der Queerness Jesu. Das gibt es noch meines Wissens gar nicht. Es gibt einzelne Aufsätze von einzelnen Theologinnen und Theologen. Aber das ist alles noch sehr im Anfang und ich sehe überhaupt keinen Grund, da aufgeregt zu sein. Denn die christliche Theologie steht seit 2000 Jahren und die wird auch noch weitere 1000 Jahre stehen, in sicher veränderter Form, und das ist auch gut so. Aber sie wird auch den Versuch, das Ganze mal queer zu denken, sicher überleben. Genauso wie die christliche Theologie auch überlebt hat, dass die Reformation kam und dass die Aufklärung kam und dass die Frauenbewegung kam. Das hat uns alles weiter nach vorne gebracht. Und ich sehe nicht, warum uns der Versuch, das Christentum von einer radikal geschlechtlichen Perspektive zu denken, nicht auch einen Schritt vorwärts bringen könnte oder sollte.
Lieber Herr Schubert, vielen herzlichen Dank. Danke auch für Ihr wunderbares Buch, Christus MWD. Ich wünsche Ihnen viele Leserinnen und Leser, die Gelassenheit mit Neugier verbinden, denn beides wird bei Ihnen auch wunderbar, die werden sehr gut bei Ihnen versorgt. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ganz herzlich danke, Klausen, für die Einladung.
Das war die 100. Folge von Draußen mit Klausen. Vielen Dank fürs Zuhören.